SRF 1.
Für 30 die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, haben Sie eingeschaltet. Hausdurchsuchung beim Rüstungsbetrieb RUAG. Ein Mitarbeiter soll Russland illegal Waffen geliefert haben. Schwere Misshandlungsvorwürfe gegen ein Behindertenheim bei Vevey. Junge Autisten sollen geschlagen, bedroht und vernachlässigt worden sein.
Ja, wie du Sadismus.
Von Sadismus spricht dieser ehemalige Mitarbeiter. Die Heimleitung widerspricht. Die ganze Geschichte später in der Sendung. Dann sagen wir, wie der türkische Präsident Erdogan nun auch die führende Mediengruppe des Landes unter seinen Einfluss bringt und damit seine Macht weiter zementiert. Und um eins geht es um Menschen, Maschinen und Moral. Nach dem tödlichen Unfall zwischen einem selbstfahrenden Auto und einer Fußgängerin in den USA reden wir im Tagesgespräch über künstliche Intelligenz und Ethik. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Hat ein Mitarbeiter der RUAG hinter dem Rücken seiner Chefs Waffen nach Russland geliefert? Die Bundesanwaltschaft ermittelt und hat am Morgen an verschiedenen Standorten des Rüstungsbetriebs des Bundes Hausdurchsuchungen gemacht. Laut der Handelszeitung geht es um Geschäfte in der Höhe von mehr als 15 Millionen Franken. Claudine Vinzenz mit der ganzen Geschichte.
Aufmerksam auf die möglicherweise unsauberen Geschäfte wurde die Bundesanwaltschaft, weil die RUAG selber eine Anzeige eingereicht hat. Das bestätigt der Sprecher der Bundesanwaltschaft, André Marti.
Diese wurde geprüft und nun ist man zur Tat geschritten. Das heißt, es wurden Informationen, Datenträger sichergestellt für ein eröffnetes Strafverfahren.
Die Hausdurchsuchungen kamen damit möglicherweise gerade noch rechtzeitig, noch vor den Medienberichten über diese Waffengeschäfte, sodass die Beschuldigten nicht mehr dazu kamen, allfällige Beweise zu beseitigen. Die RUAG selber kann derzeit zu den Durchsuchungen keine Stellung nehmen. Die RUAG hat durch einen internen Informanten, einen sogenannten Whistleblower, von der Angelegenheit erfahren. Demnach hat der Mitarbeiter der RUAG-Rüstungsabteilung hinter dem Rücken seines Arbeitgebers Waffen nach Russland verkauft, und zwar an Wladimir Putins Präsidentengarde. Sie ist für Putins persönlichen Schutz und jenen von anderen hohen Regierungsvertretern zuständig. Der RUAG-Mann wickelte die Geschäfte, so berichtet es die Handelszeitung, zusammen mit zwei Partnern ab, einem Mitarbeiter der Bank Bär und einem Waffenhändler. Dank den Deals sollen zum Beispiel Putins Helikopter so aufgerüstet worden sein, dass sie bei Tag und Nacht jedes Bodenziel identifizieren können. Strafrechtlich untersucht wird jetzt, ob diese Waffenlieferungen legal waren und inwiefern der RUAG-Mann mit seinen privaten Nebengeschäften seinem Unternehmen geschadet hat. Bundesanwaltschaftssprecher Marti betont aber:
Das gilt die Unschuldsvermutung für Beschuldigte, Beteiligte, und es gilt ebenso zu unterstreichen, dass der Anzeigerstatter RUAG umfassend kooperiert mit den Strafverfolgungsbehörden.
Die staatliche RUAG steht damit gleich bei drei Verfahren der Bundesanwaltschaft direkt oder indirekt im Fokus. Es geht dabei um möglicherweise zu hohe Rechnungen, die die RUAG gestellt haben soll, und auch um den Hackerangriff auf die RUAG, den die Bundesanwaltschaft seit bald 2 Jahren untersucht. Gut möglich, dass der RUAG-Spitze vor diesem Hintergrund die eine oder andere kritische Frage gestellt wird, morgen an der RUAG-Bilanzmedienkonferenz.
Dann werden wir Sie selbstverständlich weiter informieren. Claudine Vinzenz hat berichtet. Nun weitere Meldungen in der Übersicht mit Sabrina Meyer.
Das Bundesamt für Gesundheit hat die Preise für mehrere Medikamente gesenkt. Es handle sich um mehr als 400 Arzneimittel, die von der obligatorischen Krankenversicherung übernommen werden. Durch die Preisreduktion würden die Medikamente insgesamt rund 190 Millionen Franken günstiger. Das größte Sparpotenzial lag bei Krebsmedikamenten, die im Vergleich mit anderen Ländern relativ teuer seien, teilte das Bundesamt für Gesundheit mit. Das Bundesamt überprüft alle 3 Jahre die Preise der Medikamente, die von der obligatorischen Krankenversicherung übernommen werden. Die Ausgaben für die Sozialhilfe sind auch im Jahre 2016 angestiegen. Das zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik BFS. Die Ausgaben für die wirtschaftliche Sozialhilfe sind 2016 auf insgesamt 2,7 Milliarden Franken angewachsen. Das entspricht einer Zunahme von 3,9% gegenüber dem Vorjahr. Grund für die Mehrausgaben sei, wie schon im Vorjahr, dass mehr Menschen auf Sozialhilfe angewiesen seien, schreibt das BFS. Die Kosten pro Empfängerin und Empfänger lagen bei knapp 10.000 Franken. Der Bund braucht für das laufende Jahr mehr Geld. Der Bundesrat hat dem Parlament deshalb 6 Nachtragskredite unterbreitet. Insgesamt will der Bundesrat zusätzlich 40 Millionen Franken. Gut die Hälfte davon soll für Bundesasylzentren eingesetzt werden, die im Rahmen der Neustrukturierung des Asylsystems erstellt werden. Die Bauprojekte seien weiter fortgeschritten als ursprünglich geplant und deshalb würden jetzt mehr Kosten anfallen, in den folgenden Jahren dafür weniger. Weiter wird gemäß Bundesrat Geld für höhere Abgeltungen im alpenquerenden kombinierten Verkehr benötigt. Das Carsharing-Unternehmen Mobility hat 2017 einen Reingewinn von gut 2 Millionen Franken gemacht, nach 3,4 Millionen im Vorjahr. In einer Mitteilung begründete Mobility den Rückgang mit dem Auf- und Ausbau neuer Geschäftsfelder wie dem Scooter-Sharing. Zudem hätten höhere Treibstoffpreise zu Buche geschlagen. Die Zahl der Kundinnen und Kunden erhöhte sich auf 177.000 insgesamt. Neu werden auch die 40.000 Click-and-Drive-Fahrer zum Kundenstamm gezählt. Click-and-Drive ist ein Angebot für Gelegenheitsnutzer. Die spanische Regierung lehnt einen weiteren Kandidaten für das Präsidium der katalanischen Regionalregierung ab. Man werde jeden Kandidaten ablehnen, gegen den ein Rechtsverfahren laufe, teilte der spanische Justizminister mit. Das katalanische Regionalparlament soll am Abend den 52-jährigen Jordi Turull zum neuen Regionalpräsidenten wählen. Darauf haben sich die separatistischen Parteien geeinigt. Jedoch läuft auch gegen ihn vor dem Verfassungsgericht ein Verfahren wegen Rebellion. Er ist jedoch auf freiem Fuß. Beat Chur wird bei Swiss Ski neuer Cheftrainer des Frauenteams. Der bisherige Nachwuchschef tritt damit die Nachfolge von Hans Flatscher an, der aus familiären Gründen zurücktritt. Flatscher wird, gemäß Mitteilung, die Ski-Alpin-Nachwuchsabteilung übernehmen. Das Wetter. Am Nachmittag ziehen aus Norden zunehmend Wolken auf, am Abend und in der Nacht gebietsweise Schnee. Morgen scheint in den Bergen oft, sonst zeitweise die Sonne. Die Temperaturen liegen bei 5 bis 9 Grad im Norden. Im Süden gibt es viel Sonnenschein und bis zu 15 Grad.
In einem Waadtländer Heim für Autisten sollen zwischen 2013 und 2017 gravierende Missstände geherrscht haben. Das haben unsere Kolleginnen und Kollegen vom Westschweizer Radio RTS öffentlich gemacht. Eltern und ehemalige Mitarbeiter berichten, dass Betreuer die Heimbewohner stundenlang in ihre Zimmer eingesperrt oder geschlagen hätten. Oder sie haben ihnen tagelang die Zähne nicht geputzt. Der Direktor des Heims bei Vevey bestreitet die Vorwürfe. Sascha Buchbinder berichtet.
Es sollte eine Vorzeigeeinheit des Heims Genevrier bei Vevey werden. Eine Betreuungsgruppe spezialisiert auf die Bedürfnisse von jungen Erwachsenen mit schwerem Autismus. Le Bonheur, Outremont, lautet der Claim. Aber von Bonheur, von Glück, haben die Eltern der Patienten nichts festgestellt. Sie sind bitter enttäuscht. RTS-Journalisten haben mit 5 Eltern von Betreuten und mit 3 ehemaligen Mitarbeitern gesprochen. Die Patienten selbst können sich wegen ihrer Behinderung nicht äußern. Eine Mutter erzählt, dass ihr Sohn regelmäßig Hämatome an den Armen hatte. Stundenlang sei er in seinen Exkrementen gelassen worden. Die Eltern eines anderen Patienten erzählen, dass die Medikamente ihres Kindes um den Faktor 5 erhöht wurden.
Sa médication a été multipliée par 5 ou 6.
Gary, on ne le reconnaissait plus, il tenait à peine debout, il bavait, il tremblait, mais c'était plus Gary, quoi. C'était la camisole chimique pour l'équipe, ça rendait service, quoi. Il était tranquille et puis voilà.
Folge: Ihr Sohn Gary geiferte, zitterte, konnte sich kaum aufrecht halten. Er sei mit einer chemischen Zwangsjacke ruhig gestellt worden, um die Mitarbeiter zu entlasten, so der Verdacht der Eltern. Mehrere ehemalige Mitarbeitende erzählen von überforderten Kollegen, von Ohrfeigen und Sadismus.
On a un jeune qui fait une crise d'automutilation. On a là un éducateur absolument odieux. C'est lui qui avait en main le pique-nique.
Ein Mitarbeiter habe einem Patienten mit Essensentzug gedroht, weil der Patient sich selbst schlug. Der Patient sei dadurch in seinen Selbstverletzungen weiter angestachelt, statt beruhigt worden.
Du continues comme ça, t'as rien. Le jeune était toujours plus frustré, donc se tapait toujours plus. Et l'autre qui en rajoutait, il y avait du sadisme.
Bekannt wurden die Vorwürfe durch ein anonymes Schreiben eines Mitarbeitenden. Die Klinik reagierte mit einer Strafanzeige, die Polizei ermittelte wegen Verleumdung. Der Direktor des Heims Schönevrier, Erik Haberkorn, weist die Vorwürfe zurück. Er wisse nicht, wie die Polizei ermittelt habe, aber Tatsache sei, dass das Verfahren eingestellt worden sei. Außerdem hätten zwei Kadermitarbeiter die Gruppe 2 Monate lang täglich beaufsichtigt.
Nous avons fait accompagner ce groupe pendant 2 mois tous les jours par des cadres qui ont été présents constamment sur ce groupe, de sorte à pouvoir vérifier qu'il ne se passe rien de particulier dans ce groupe.
Ohne Missstände festzustellen. Ganz ausschließen könne man Missbräuche nie, aber er achte bei Anstellungen darauf, dass 3/4 des Personals über eine Ausbildung verfüge. Ein Bericht des Kantons allerdings bemängelte bereits 2010, dass bei der Kontrolle nur 2 ausgebildete Mitarbeitende anzutreffen waren, 6 weitere seien nur Aushilfen gewesen. Direktor Haberkorn dazu:
On se trouve confronté en turnover relativement important des collaborateurs, ce qui nous oblige à travailler avec des remplaçants et ce qui n'est absolument pas satisfaisant, ça je suis tout à fait d'accord.
Die Arbeit mit den Schwerbehinderten sei sehr anstrengend. Entsprechend gebe es viele Personalwechsel und es müsse mit Aushilfen gearbeitet werden, was sehr unbefriedigend sei. Aktuell hat das Heim in Vevey 6 Stellen ausgeschrieben. Gewünschter Arbeitsbeginn sofort. Die Betreuungsgruppe ist inzwischen aufgelöst. Nur 2 der Patienten sind noch in Vevey, die anderen wurden umplatziert. Der Kanton Waadt hat eine Untersuchung eingeleitet.
Minuten vor 1. So geht es bei uns im Rendezvous weiter. Trotz Tränengas-Petarde, das kosovarische Parlament stimmt einem Grenzabkommen mit Montenegro zu. Dabei geht es nicht bloß um einen Grenzstreifen, wo Schafe und Ziegen weiden, sondern um die Visumsfreiheit innerhalb der EU. Dann, Perus Präsident Kuczynski stolpert über den Odebrecht-Schmiergeld-Skandal. Unser Korrespondent erklärt die Hintergründe und wie es jetzt weitergeht im korruptionsgeschüttelten Land. Und...
Ich lese jetzt keine Zeitung, auch kein Radio. Also höchstens im Auto höre ich Radio und dann weiss ich, was läuft.
Wie Jugendliche Medien nutzen oder eben nicht und wie sie damit zum Wandel der Branche beitragen. Wir reden mit Schülerinnen und Schülern aus dem Aargau kurz vor 1. Die Zeitung Hürriyet und der Fernsehsender CNN Türk gelten als einige der letzten halbwegs unabhängigen Medien der Türkei. Nun kommen auch sie unter die Kontrolle eines regierungsnahen Unternehmens. Der bisherige Besitzer von Hürriyet und CNN Türk, der Duan-Konzern, hat mitgeteilt, er wolle alle seine Medienunternehmen der Demir Ören-Gruppe verkaufen. Diese steht Präsident Erdogan nahe. Ich habe den ARD-Korrespondenten Christian Butgereit in Istanbul gefragt. Nun gehören also auch Hürriyet und CNN Türk bald einem regierungsnahen Unternehmen. Werden nun auch Sie auf einen regierungsfreundlichen Kurs umschwenken?
Das ist zu befürchten. Wir haben die Erfahrung gemacht 2011, da hatte die Demir Ören-Gruppe bereits die Zeitungen Milliyet und Vatan übernommen, die bis dahin relativ kritisch berichtet hatten. Beide Blätter schwenkten daraufhin auf einen regierungsfreundlichen Kurs um und das wohl nicht ohne Intervention der Regierung. Es ist ein Gespräch bekannt zwischen Staatspräsident Erdogan, damals noch Ministerpräsident, und dem Chef der Demir Ören-Gruppe, in dem Erdogan darauf hingewiesen hatte, dass 2 seiner Journalisten zu kritisch berichten würden. Hasan Cemal, der Chefredakteur der Milliyet damals, und Can Dündar, der ja später zur Cumhuriyet gegangen ist. Beiden Journalisten wurde dann deutlich gemacht, dass sie jetzt mit dieser kritischen Berichterstattung aufhören sollten. Und jetzt kann man sagen, dass diese Blätter wirklich auf Regierungslinie sind.
Warum eigentlich verkauft Duan? Ist der Konzern einfach zu sehr unter Druck geraten von der Regierung Erdogan?
Wir haben es ja bei dem Duan-Konzern wie eigentlich bei allen anderen Medienhäusern in der Türkei mit Mischkonzernen zu tun, die ihre Geschäfte eben auch auf anderen Feldern machen, in der Industrie, in der Finanzwirtschaft, ganz viel eben auch in der Bauwirtschaft. Und die sind ja darauf angewiesen, auch Aufträge von der Regierung zu bekommen. Von daher kann es sich ein Konzern wie Duan gar nicht leisten, ständig mit der Regierung überkreuzt zu liegen, weil die eigenen Medien zu kritisch berichten. Aber genau das war passiert. Duan hatte immer immer wieder Streit mit Erdogan. Die Regierung reagierte daraufhin beispielsweise mit horrenden Steuerforderungen und es war sogar ein Gespräch bekannt geworden, in dem Erdogan seinen Justizminister anwies, für ein hartes Urteil gegen Doğan zu sorgen.
Auch die Käuferin ist ja ein Mischkonzern, die Demirören Holding. Wie eng ist eigentlich diese mit Präsident Erdogan verbunden?
Also die Demirören Holding gilt als sehr regierungsnah, sehr Erdogan-nah. Sie ist ein ganz großer Player in der Bauwirtschaft und Bauwirtschaft spielt in der Türkei eine große Rolle. Nicht nur Demirören, sondern auch andere Medienkonzerne sind mit ihren Baubranchen dann wiederum beteiligt oder andere Holdings sind mit ihren Baubranchen beteiligt, beispielsweise am Bau des dritten Flughafens hier in Istanbul. Und Demirören wird eine hohe Nähe zu Erdogan nachgesagt. Es gibt Berichte darüber, dass Erdogan selber interveniert hat bei dem Verlag und Demirören auch unter Druck gesetzt hat. Demirören solle sich letztendlich bei Erdogan unter Tränen für kritische Berichterstattung entschuldigt haben. Das heißt also, dass die Regierung mit diesem Konzern ein relativ leichtes Spiel haben wird. Und das beweist er eben auch mit seinen Zeitungen, die er bisher herausgibt, also die Milliyet und die Vatan.
Eben, es gibt ja in der Türkei bereits viele Medien, die regierungsnah berichten. Was heißt das eigentlich konkret? Wie offensichtlich zeigt sich das?
Das zeigt sich zum Beispiel in dem, was nicht berichtet wird, also Stimmen der Opposition, die sind nicht unbedingt so laut zu hören oder zum Teil auch überhaupt nicht. Das heißt zum Beispiel die pro-kurdische HDP, die kommt in vielen Zeitungen gar nicht vor oder nur sehr klein. Stattdessen wird sehr viel berichtet über das, was die Regierung macht. Im Fernsehen sehen wir hier ewig lange Reden, eigentlich jeden Tag von Erdogan und auch vom Ministerpräsidenten Yildirim. Hier bekommen Regierungspolitiker eine große Plattform. Dann gibt es schon noch bisher, zumindest bei CNN, eben auch Talkrunden, in denen auch kritische Geister zu Wort kommen. Keine radikalen, aber doch immerhin kritische. Da muss man befürchten, dass diese Diskussionsrunden auch weniger werden könnten. Wenn man die Unterschiede sehen will, die es bisher noch gab, zumindest zwischen eben den eher liberalen Medien und den auf Regierungslinie, dann gibt es beispielsweise einen schönen Vergleich. Die Zeitung Milliyet hatte von einer Verhaftung geschrieben, eines Kulturmäzens. Damit sei der oberste Gezi-Park-Unruhestifter verhaftet worden. Die Zeitung Hürriyet, ja noch zum liberaleren Doğan-Konzern gehören, die führte ein Interview mit der Frau dieses prominenten Regierungskritikers, der da verhaftet wurde. Und das macht deutlich, es gibt im Moment noch feine Unterschiede, aber die große Befürchtung, dass diese Unterschiede eben auch jetzt letztendlich egalisiert werden und alles auf Regierungslinie läuft.
Und Präsident Erdogan seine Macht weiter zementiert.
Erdogan wird seine Macht dadurch zementieren und vor allen Dingen, er bereitet den Medienmarkt schon auf die bevorstehende Wahl 2019 vor. Im Wahlkampf wird Erdogan nichts dem Zufall überlassen und unter diesem Gesichtspunkt muss man jetzt auch diese Übernahme der Doğan-Medien durch die Demirören-Gruppe sehen.
Sagt Christian Butgereit, er arbeitet für die ARD in Istanbul. Das Grenzabkommen zwischen Montenegro und dem Kosovo. Deswegen ist es im kosovarischen Parlament in den letzten Jahren mehrmals zu Tränengasattacken gekommen, um eine Abstimmung zu verhindern. Denn es geht nicht einfach um einen Grenzstreifen, sondern darum, ob die Bevölkerung Kosovos in Europa frei reisen kann oder nicht. Auch gestern wieder wurden Tränengasgranaten geworfen, als die Parlamentarier im Begriff waren, über das Grenzabkommen abzustimmen. Diesmal aber ließen sich die Befürworter nicht mehr abhalten und sagten ja. Auslandredaktor Christoph Wüthrich.
Die EU hat den Politikern in Kosovo schon lange klar gemacht: Entweder ihr stimmt dem Abkommen mit Montenegro zu und leistet damit einen Beitrag zur Stabilität auf dem Balkan, oder die Bevölkerung eures Landes muss weiterhin für jede Reise in die Schengen-Zone ein Visum beantragen, mit den damit verbundenen hohen Kosten und dem mühsamen Anstehen bei der Botschaft. Das war schon ein massiver Druck, denn für die vielen jungen Bewohner des Kosovos fühlt sich die aktuelle Situation wie das Leben in einem Gefängnis an. Alle anderen Länder des Balkans brauchen schon lange keine Visa mehr. Trotzdem reichte der Druck nicht. Den nationalistischen Politikern in Pristina war jeder Quadratmeter hoch oben in den Bergen mehr wert als alles andere, auch wenn dort an der Grenze zu Montenegro im Sommer höchstens ein paar Schafe und Ziegen weiden. Die Abgeordneten der linksnationalistischen Partei Vete Vendosje warfen immer wieder Tränengasbomben im Parlament, um, wie sie sagten, ihre Ratskollegen davor zu schützen, dass sie das Vaterland verraten. Jetzt aber wurde der Druck von außen offensichtlich massiv erhöht. Zwei andere Parteien, die vor einem Jahr noch zu den eingefleischten Gegnern des Abkommens gehörten, sind jetzt in der Regierung und haben vor kurzem ihre Meinung geändert. Dazu gehört auch Regierungschef Ramush Haradinaj. Der verstärkte Druck kommt erst einmal von der EU, die gemerkt hat, dass sie auf dem Balkan aktiver werden muss, um destabilisierende Einflüsse Russlands und der Türkei zu neutralisieren. Noch mehr Druck kommt aber von den Diplomaten der USA, die auf dem Balkan das gleiche Ziel verfolgen. In den letzten Tagen sind hochrangige Emissäre aus Washington durch die Gegend getourt und der US-Botschafter in Pristina hat den kosovarischen Parlamentariern gestern öffentlich erklärt, was sie zu tun haben. Das hat offenbar gereicht, um den Knoten zu lösen. Die Frage ist jetzt nur, wie lange es dauert, bis die Bevölkerung Kosovos tatsächlich ohne Visum durch Europa reisen kann. In den Bedingungen für die Visumsfreiheit steht nämlich auch, dass Kosovo aktiv gegen die grassierende Korruption vorgehen muss. Dieser ist nämlich der Hauptgrund, wieso das Land nicht aus Armut und Arbeitslosigkeit herauskommt. Erteilt die EU die Visumsfreiheit jetzt sofort, gibt sie den linksnationalistischen Tränengaswerfern recht. Die sagten, die Regierung wolle den Landstrich in den Bergen nur an Montenegro verschenken, damit nichts gegen ihre korrupten Geschäfte unternommen werde. Zögert die EU die Visumsfreiheit aber weiter hinaus, enttäuscht sie die jungen Kosovaren, die sich eingesperrt fühlen, und produziert damit potenzielle EU-Skeptiker. Es ist nicht leicht für Europa, auf dem Balkan glaubwürdig zu sein und die Gegend zu stabilisieren.
Neun Minuten vor eins. Nach nur 20 Monaten im Amt wirft Perus Präsident nach Schmiergeldvorwürfen rund um den Baukonzern Odebrecht das Handtuch. Seinen Rücktritt hat Pedro Pablo Kuczynski im Fernsehen bekannt gegeben, kurz bevor das Parlament über seine Amtsenthebung hätte abstimmen sollen. Diese Abstimmung hätte der Präsident wohl kaum überstanden. Frage jetzt an unseren Lateinamerika-Korrespondenten Ulrich Achermann. Stichwort Schmiergeldaffäre Odebrecht. Worüber genau stolpert Kuczynski?
Er stolpert über Geschäftsbeziehungen aus früheren Jahren. Es geht um eine Firma, die ihm gehört und die eben Geschäftsbeziehungen mit diesem Odebrecht-Konzern aufrechterhalten hatte. Und dies zu einer Zeit, als er Kuczynski in Peru als Wirtschafts- und dann als Premierminister amtete.
Kuczynskis Amtszeit war ja von Anfang an von größeren und kleineren Skandalen geprägt. Unter anderem soll er seinen Vorgänger Fujimori begnadigt haben, um im Amt bleiben zu können. Hat auch das jetzt zum Rücktritt beigetragen?
Ja, sicher. Kuczynski hat einen ganz schlechten Ruf, weil das nun einfach für jeden Bürger ganz offensichtlich ist, dass da ein Deal im Spiel war, dass Kuczynski sich das Verbleiben im Amt zunächst erkauft hat.
Und welche Rolle spielen Videos, die vor einigen Tagen auftauchten und beweisen sollen, dass Kuczynski andere Politiker bestochen haben soll?
Ja, auch das spielt eine schlechte Rolle natürlich. Es ist die Art und Weise, wie in Lateinamerika Politiker sich aus der Affäre, aus dem Sumpf zu ziehen, suchen. Diese Videos sind öffentlich gemacht worden und das hat dazu geführt, dass die Stimmung im Kongress dann noch stärker gekippt ist.
Kuczynski selber bestreitet die Schmiergeldvorwürfe, stellt sich als Opfer dar, sieht sich selber als Opfer. Ist da was dran?
Ja gut, bewiesen ist im Augenblick noch überhaupt nichts. Kuczynski bezeichnet sich als unschuldig. Andererseits hat die Staatsanwaltschaft aber offenbar doch so viel Material und so viele Pfeile im Köcher, dass sie beantragt hat, Kuczynski dürfe das Land nicht verlassen.
Kuczynski war nur 20 Monate im Amt. Er ist angetreten als Hoffnungsträger für Intellektuelle, für den Mittelstand in Peru. Hat er denn in seiner kurzen AR-Regierungszeit irgendetwas bewirkt?
Nein, eigentlich so gut wie nichts und da kann man ihm, glaube ich, auch keinen größeren Vorwurf machen. Es ist so, dass Kuczynski von allem Anfang an gegen den Kongress regiert hat. Dort hatte die Fujimori-Partei allein die absolute Mehrheit. Keiko Fujimori, die Tochter des früheren Herrschers, hat gegen Kuczynski in den Wahlen, in den Präsidentenwahlen ganz knapp verloren und das hat sie offenbar nie überwinden können.
Wenn wir noch in die Zukunft schauen, designierter Nachfolger ist Vizepräsident Martin Vizcarra. Die ist momentan Botschafter in Kanada, also relativ weit weg vom politischen Geschehen in Peru. Zudem ist das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik klein. Ich habe gelesen, 9 von 10 Peruanerinnen und Peruanern halten die gesamte politische Klasse für bestechlich. Ist Vizcarra der Richtige, um das Vertrauen im Land zurückzugewinnen?
Nein, ich glaube nicht. Er wird natürlich als Ersatzmann, als zweite Wahl wahrgenommen. Und im Kongress wird er dieselben Schwierigkeiten vorfinden, wie sie John Kuczynski vorgefunden hat.
Und bei der Bevölkerung, welchen Rückhalt hat er da?
Einen kleinen. Er ist ein Provinzpolitiker, der zwar recht erfolgreich regiert hat, aber ist keine Figur der nationalen Politik.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Ulrich Achermann. Er ist unser Korrespondent für Lateinamerika. Die Medien sind im Wandel. Was das für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten bedeutet, zeigt der Dokumentarfilm «Die vierte Gewalt». Der klassische Printjournalismus verschwindet, dafür entstehen neue Stellen bei Internetportalen. Jugendliche spielen dabei eine wichtige Rolle, denn sie sind die Konsumentinnen und Konsumenten von morgen. Aber können Sie die Arbeitsweise von Medien beurteilen? Welche Medienkompetenz haben Sie in der Welt von YouTube, Snapchat und Co.? Alex Moser hat mit 18-jährigen Schülerinnen und Schülern aus dem Aargau den Film «Die vierte Gewalt» geschaut und danach mit ihnen über ihren Medienkonsum gesprochen.
Der Medienkonsum verändert sich. Dies wird auch bei den Jugendlichen deutlich, die sich den Dokumentarfilm angeschaut haben.
Wenn ich mal Informationen möchte, gehe ich selber halt auf Google suchen nach dem Thema. Und das sonst eigentlich wenig.
Ich lese jetzt keine Zeitung, auch kein Radio. Also höchstens im Auto höre ich ein Radio, dann weiss ich, was läuft.
Ich konsumiere hauptsächlich mobile Zeitungen. Amix lese ich 20 Minuten im Zug, aber ich bin nicht mehr so ein Fan von 20 Minuten. Ich habe die App ersetzt durch NZZ.
Also die jungen Erwachsenen von der Fachmittelschule Aarau konsumieren nicht nur Snapchat, Instagram und YouTube. Vermutlich hat es auch damit zu tun, dass sie bereits das Fach Medienkunde besuchen und Bescheid wissen. Beispielsweise, dass man als Medienkonsument kritisch sein sollte.
Wir haben jetzt zum Beispiel gelernt, dass man alles von zwei Seiten sollte, wissen quasi. Also dass man nicht einfach, wenn jemand sagt, das ist so und so, dass man das einfach glaubt, sondern auch noch von einer anderen Quelle überprüft, ob das stimmt. Ich denke, das ist auch sehr wichtig, weil es passieren so schnell Fehler oder dass eben jemand etwas sagt und einfach das Gefühl hat, er ist im Recht. Aber das ist dann nicht wirklich so.
Auch, dass die Medien als vierte Gewalt eine wichtige Rolle spielen, ist den Jugendlichen dank des Unterrichts an der Schule ein Begriff.
Die Gatekeeper-Funktion oder eben als Wächter auch von der, in Bezug auf Demokratie, oder, wo auch eine gewisse Verantwortung hat, dem Konsument gegenüber eben allen gerecht zu werden, überall objektiv können zu informieren. In dem Sinn ist das eigentlich schon ein Begriff für mich, so als vierte Gewalt.
Das ist jedoch keine Selbstverständlichkeit. In Zeiten von Fake News-Debatten und den vielen neuen Medien ist Medienbildung wichtiger denn je. Das kann Ihr Medienkundelehrer Thomas Rödlin bestätigen.
Weil es heute viel schwieriger ist, in diesem Meer von Informationen zu sehen oder zu merken, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Also die Resonanz-Relevanz-Debatte, was ist wichtig, was ist relevant für den Lauf der Welt, was erzeugt nur heiße Luft und fette Schlagzeilen. Diese Unterscheidung muss man machen können, indem man den Medienkonsum reflektiert.
Und indem man den Jugendlichen auch den Umgang mit den neuen Medien erklärt. Philipp Wampfler ist einer der führenden Experten in diesem Fach. Er ist Lehrer für digitale Bildung und Autor des Buchs «Schwimmen lernen im digitalen Chaos». Das zeige sich beispielsweise auf YouTube.
Ein Beispiel aus meinem Buch ist so eine Extremismusfalle, dass man immer extremere Inhalte angezeigt bekommt. Das heißt, man könnte jetzt sich über Trump informieren wollen und plötzlich erhält man nationalsozialistische Inhalte. So ist dieser Algorithmus programmiert und das ist für Kinder schwer zu durchschauen, was da genau abläuft.
Das Problem sei, dass es heute oft Glückssache sei, welche Kinder Medienbildung bekämen und welche nicht, sagt Philipp Wampfler. Erst mit dem Lehrplan 21 wird die Medienbildung in der ganzen Deutschschweiz eingeführt.
Noch fehlt es so ein bisschen an einer gewissen Verbindlichkeit, weil diese Lehrplan 21-Gefäße noch nicht eingeführt sind. Und dann kann man sagen, ja, wenn man eine gute Geschichtslehrerin, einen guten Deutschlehrer hat, dann ist das sicher so, dass das rüberkommt. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es sicher viele Klassen, die bei der Medienbildung sich selbst überlassen sind.
Mit dem Lehrplan 21 wird dies in der Deutschschweiz aber ändern, so dass sich die Jugendlichen in der neuen, komplizierteren Medienwelt besser zurechtfinden können.
Jugendliche und ihr Umgang mit Medien. Alex Moser hat berichtet. Es ist eins, gleich auf SRF 1 und 4. Nach dem tödlichen Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem selbstfahrenden Auto ist die Diskussion um Maschinen und Moral neu entflammt. Wir greifen sie mit einem Ethiker auf im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen heute mit Sabrina Meyer.
Die Bundesanwaltschaft hat bei der RUAG, dem Rüstungskonzern des Bundes, Hausdurchsuchungen durchgeführt. Hintergrund ist laut Angaben der Handelszeitung ein Strafverfahren wegen Widerhandlung gegen das Kriegsmaterialgesetz. Konkret soll es um Waffenlieferungen an Russland gehen. Der Kanton Waadt untersucht Vorwürfe gegen Mitarbeiter eines Heims für junge Menschen mit Autismus. Angehörige und Mitarbeiter berichten, die jungen Menschen seien vernachlässigt und mit Medikamenten ruhiggestellt worden. Der Direktor des Heims weist die Vorwürfe zurück. Beat Chuo wird bei Swiss Ski neuer Cheftrainer des Frauenteams. Der bisherige Nachwuchschef tritt damit die Nachfolge von Hans Flatscher an. Flatscher übernimmt die Nachwuchsabteilung Ski Alpin.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.